weiter. Und irgendwann war natürlich dann immer, stand meine Mutter da, jetzt muss man wieder aufhören. Damals war halt Karel Gott und Heintje und wurde ja auch gehört zu Hause. Und ich habe mir so gedacht, ah nee, bitte mach aus.
Liebe Zuhörerschaft, entschuldige Nebengeräusche, aber unser Kollege, der im Tonraum sitzt, der geht gerade zur Mittagpause. Entschuldige, Ralf, erzähl weiter.
Ich weiß auch, dass der Bono auch uns, war es nach dem Gig oder vor dem Gig, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall einen Kasten Bier hingestellt hat und
also Bono himself.
Guinness.
Der hat dich das nicht schicken lassen, der hat dich den gebracht.
Richtig, der kam zu uns rein. Komm rein.
Genau, der Kollege kommt vom Mittag wieder.
Im Video von Freisein ist, okay, mit 15 Leuten auf einer Bühne mit 8x5 Meter oder so.
Kuschelig.
Kuschelig. Nicht im Winter, sondern
sehr kuschelig.
Im Prinzip, ich sag immer im Prinzip, das höre ich jetzt mal auf mit im Prinzip. Im Prinzip geht's auch. Ich muss aufhören mit im Prinzip.
Hallo an alle und herzlich willkommen zum Drum Talk, dem Interview-Podcast von Geber Music. Mein Name ist Ben Flohr und ich stehe heute vor der großen Herausforderung, mich mit einem Gast unterhalten zu müssen, mit dem ich die letzten 2 Tage verbracht habe. Da werden wir wohl das ein oder andere Thema ein zweites Mal besprechen müssen. Aber später mehr davon. Denkt bitte erstmal daran, eine gute Bewertung dazulassen, Like-Buttons zu drücken und nette Kommentare zu schreiben. Damit unterstützt ihr meine Arbeit und zaubert mir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht. Kritik oder Gästewünsche schickt mir bitte an podcast@gebermusic.com oder über unsere sozialen Netzwerke. Ich lese das wirklich. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, wie gesagt, das heutige Gespräch ist in vielerlei Hinsicht schon irgendwie anders als die anderen. Erstens habe ich das Gefühl, heute meine Sammlung jener Namen weiter zu komplettieren, die mich seit meiner Jugend im Schlagzeugspielen begleiten. Zweitens habe ich mit diesem Gespräch eine Bandbesetzung komplettiert, wenn auch eher zufällig. Denn mein Gast war unter anderem Mitglied von Arrowhead und Electric Outlet, gemeinsam mit dem Gitarristen Markus Demel und dem Bassisten Frank Itt, die ihr beide auch hier im Podcast erleben könnt. Und drittens habe ich eben noch nie mit einem Gesprächspartner 2 ganze Tage vor dem Interview verbracht. Wir haben nämlich zusammen Videos aufgenommen und natürlich auch schon ziemlich viel gequatscht. Mal gucken, was das mit dem Gespräch macht. Ich habe ihn als den eleganten Drummer, Zitat aus einem Schlagzeugmagazin, abgespeichert, aber so ist es eben irgendwie auch. Neben seinem virtuosen Spiel und seiner Vielseitigkeit zeichnet ihn, in meiner Wahrnehmung, ein ganz eigener Stil aus. Elegant eben. Den meisten ist er sicherlich als Drummer von Xavier Naidoo und den Söhnen Mannheims ein Begriff. Hand hoch, wenn du auch schon begeistert, geh davon aus, mitgetrommelt hast. Aber das beschreibt sein gesamtes Schaffen ja nicht annähernd. Da gibt's noch viel mehr. Und über dieses viel mehr reden wir jetzt. Herzlich willkommen im Drum Talk. Ralf Guske.
Hallo.
Ralf, grüß dich. Ja, es ist wirklich ein bisschen abgefahren. Wir haben uns in den letzten Tagen so viel unterhalten über so viele Dinge und ich habe bei so vielen Dingen gedacht, ich fürchte, darüber werden wir uns nochmal unterhalten müssen.
Ich hoffe, du hast mitgeschrieben.
Ich habe überhaupt nichts mitgeschrieben, tatsächlich. Das ist auch nochmal. Ja, das ist auch so ein Unterschied zu den anderen Interviews. Ich glaube, ich habe mich noch nie so schlecht schriftlich auf ein Interview vorbereitet und dabei aber so gut, indem ich beim Gast direkt recherchiert habe. Sag mal, Ralf, wie war denn das da? Mal gucken, was wir heute da alles aufbauen können. Wir haben die letzten Tage hier zusammen verbracht, weil du wahnsinnig viel Schlagzeug für uns gespielt hast, was für mich wahnsinnig inspirierend war. Ich habe mich sehr gefreut, das alles sehen zu können. Und darüber sprechen wir natürlich auch, aber wir sprechen auch ganz viel über dich als, wie soll ich sagen, Mensch, nicht nur als Drummer. Das sind ja 2 verschiedene Dinge.
Ja, eigentlich. Ich würde sagen, das gehört zu mir. Also, wenn das nicht wäre, wäre ich nicht der ich jetzt bin, so.
Auch das wird eine Frage sein, die wir klären können. Ich würde gerne zu Beginn erstmal ein kleines bisschen in deine Vita reinschauen, weil meiner Erfahrung nach ist es so, man erfährt über Menschen Dinge, zum Beispiel im Internet, gerne über Wikipedia. Die stimmen aber Naja, manchmal nicht. Wir gucken mal, was da stimmt und so können wir vielleicht den Zuhörern so ein bisschen Einblick daran geben, mit wem ich hier eigentlich spreche. Wann immer ich irgendwas sage, was Quatsch ist, sag mal bitte, ist Quatsch. Ansonsten gucken wir mal, wo wir da deeper diven. Fangen wir am Anfang an, nämlich mit deiner Geburt. Die war am 8. Mai 1964 in Heidelberg.
So sieht's aus.
Mein lieber Ralf, du wirst nächstes Jahr 60 Jahre alt.
Ja, ich fühle mich zwar nicht so, aber...
Du siehst auch überhaupt nicht so aus, muss ich mal so festhalten.
Es gibt Tage, wo ich mich dann so fühle und dann wirst du auch noch erleben.
Ja, ich fürchte. Aber trotzdem, also man merkt weder deinem Spiel an, noch deinem Aussehen, noch deinem Gestus. Du hast vermutlich deine Kindheit, darüber erfährt man ziemlich wenig, in Heidelberg verbracht.
Nähe Heidelberg, um genau zu sein.
Nähe Heidelberg.
Also kleines Dörfchen.
Ah, du bist ein Dorfkind.
Bin ich auf jeden Fall. Ich bin in Heidelberg geboren, bin aufgewachsen in Nussloch. Das sind so 10 Kilometer weg von Heidelberg. Soll ich ein bisschen erzählen?
Unbedingt.
Also bin da groß geworden und habe eigentlich erst mit 10 so Musik für mich entdeckt. Das ging so, dass mein Bruder hatte in seinem Zimmer so ein altes Tonbandgerät und da hatte der Musik aufgenommen.
Die hat er selber aufgenommen?
Genau. Also er hatte zwar auch einen Plattenspieler mit Platten und so, aber da waren das Tonbandgerät, das hat mich total fasziniert, weißt du, so mit den Bändern und da vorne dann, ich weiß nicht, war es ein Grundig oder so. Auf jeden Fall mit einem Schalter, Start, Stopp, Rewind und so.
Ja.
Und da waren dann Sachen drauf, wie zum Beispiel, also sehr viele Soul-Sachen. Wilson Pickett, Aretha Franklin, dann aber auch zum Beispiel die Purple Burn oder Venus Shocking Blue, wenn der das noch was
natürlich
sagt.
Natürlich. Wo hat er das hergehabt?
Ja, das hat er irgendwie aufgenommen. Ich weiß auch nicht mehr genau. Also es war auf jeden Fall auf dem Tape. Ja. Und ich habe da so immer so durchgehört und habe so gedacht, das ist irgendwie super Mucke. Kommt zwar nicht, also damals wusste ich nicht, wo kommt das her und so. Es war auf jeden Fall die R&B-Geschichte, die mich eigentlich zum Schlagzeugspiel gebracht hat.
Ach, und war das da schon so, hast du da schon, also auch im R&B ist es ja, kann man das gut raushören, hast du da auch schon so einen Fokus auf die Rhythmika oder war es mehr so das insgesamte coole Riffs, coole Songs oder hast du auch schon gedacht, cooler Groove, cooler Schlagzeuger?
Also das auf jeden Fall. Ich denk mal, wenn du sagst, ich bin, wie hast du es vorhin genannt? Ich wäre so ein
der Elegante.
Eleganter. Also ich habe so gemerkt, dass die Schlagzeuger, die ich da gehört habe, die haben eigentlich immer im Prinzip steady Beats gespielt. Und songorientiert. Also es war jetzt nicht so, dass es gleich losging mit irgendwelchen Fills, die ich damals ja auch nicht wusste, was das bedeutet, sage ich jetzt mal. Und im Prinzip hat mich das so gepackt, wenn das so eingeloggt ist. Also wenn Basser, Gitarre, Schlagzeug so einen Groove erzeugt hat und das lässt mich bis heute nicht los.
Aber wir müssen mal davon sprechen, dass du jetzt gerade von einer Zeit redest, da bist du, weiß ich nicht, 10 vielleicht.
Genau.
Und das ist ja schon jetzt eine Rezeption für ein Kind, die schon speziell ist.
Ja.
Oder? Also so sehr, sehr differenziert ist.
Ja, also ich muss ja dazu sagen, bei uns in der Gegend waren ja die sehr viel amerikanische Truppen noch stationiert. Dadurch gab es auch einen Sender, der morgens immer im Radio lief, AFN. Und da lief natürlich auch diese Musik, ne? Mhm. Und das hat mich dermaßen geprägt auch, weil diese Art von Leichtigkeit, sage ich jetzt mal, wieder moderiert wurde. Und dann irgendwelche Songs kamen, die ich alle nicht kannte. Die haben mich so dazu gebracht, einfach rumzudatteln auf dem Tisch, wie auch immer. Ich muss dazu sagen, meine Mutter hatte einen Friseursalon und da standen immer so leere Kanister rum von Shampoo und so weiter. Und irgendwann hatte ich die halt mal in der Hand und habe so gedacht, pff, oh, klingt gut. Dann habe ich mir irgendwelche Stöcke geholt aus dem Wald oder aus dem Garten und habe dann im Prinzip auf dem Boden saß ich dann, hatte so zwei Kanister und einen Topfdeckel. Das war eigentlich so das erste Ding. Du hast
literally das Kochtopfset gebaut.
Das Kochtopfset ging sogar noch weiter. Ich habe mir dann einen Stuhl umgedreht, dann hast du ja praktisch die vier Füße, kommen ja dir so entgegen. Und habe dann, damals gab es so riesen Waschpulver
Trommeln. Diese Papptonnen.
Genau, Papptonnen. Die habe ich genommen, habe links und rechts zwei Papptonnen hin, unten auch noch eine, also hatte ich schon im Prinzip drei Toms, ne? Und Snare war dann, musste ich dann immer gucken, dass es eher so ein kleines Ding ist, was halt so ein bisschen Sound macht. Gut, mit den Füßen war ich jetzt noch nicht so dabei, aber dann, ich saß dann schon mal so an so einem Ding.
Hammer.
Ja. So ging das los.
Na, und dann hast du ja irgendwann auch wirklich angefangen zu spielen. Und da geht's schon mal zum Beispiel los. Da musst du mal ein bisschen korrigierend eingreifen, bitte. Mhm. Denn ich habe tatsächlich verschiedene Informationen aus verschiedenen Quellen, aber zwei kann ich mal nennen. Und zwar sagt die eine Quelle, du hättest dann, also du hast ja tatsächlich das erste Mal in Anführungszeichen richtig getrommelt im Spielmannszug. Und laut Wikipedia warst du damals 10 Jahre alt. Mhm. Laut Drummer World warst du 12 Jahre alt.
Ah, 10.
Drummer World, please change that. Ja? Mit 10 Jahren Spielmannszug. Und da habe ich direkt gedacht, eigentlich geil, um so einfach Snare-Technik, Handtechnik zu trainieren. Aber man muss ja auch schon, also ich sag mal so, wenn ich bei uns im Dörfchen den Spielmannszug angucke und sehe, was die da mit der kleinen Trommel machen, hat das nichts mit dem zu tun, was ich gerne auf der kleinen Trommel lernen möchte. Also man muss ja auch schon ein bisschen das Glück haben, dass da auch wirklich was passiert. Das war schon so.
Also es ist so, ich muss es korrigieren, Spielmannszug, es war ein Fanfarenzug. Mhm. Und da gab es Landsknecht-Trommeln erstmal.
Mhm. Sind so, kann man sich vorstellen, wie Toms im Prinzip, ein bisschen tiefer als jetzt so kleine
genau,
Trommeln als
Nerv. Die man so umhängt und wie eine lange Standtom mit Strick, die man dann so praktisch tunt. Es war so, dass wir eigentlich durften wir erstmal, als ich dann da so reinkam, es waren mehrere Jungs, durften wir erstmal gar nicht an diese Trommel ran, sondern wir waren am Tisch gestanden und haben mit den Filzklöppeln erstmal links, rechts geübt. Und das Erste, was ich eigentlich so gelernt habe, war Lockmarsch.
Explain, please.
Ich kann es vortrommeln.
Bitte.
Das geht so. Weiter. So. Das war das erste Ding, was ich gelernt habe. Das war im Prinzip, dieser Lockmarsch war praktisch so eine Art Call für die Bläser, dass dann der nächste Song losgeht.
Okay.
Interessant zu wissen ist, dass der Instructor, der uns praktisch so ein bisschen da eingeführt hat, der hieß Robert Prügel.
Ehrlich?
Super Typ. War auch jetzt keiner, der geprügelt hat, aber im Prinzip hat der mir so beigebracht, wo ist denn hier links, rechts, was mache ich und so. So ging das los. Also dieser Fanfarenzug, das war so, dass erstmal nur Fanfaren und diese Landsknecht-Trommeln in dem Zug war. Die haben dann aufgestockt irgendwann mit Helikon und Sousaphon und was auch immer. Im Zuge dessen kam natürlich dann auch eine nicht ganz kleine Marschtrommel, sondern das war eher so, wie soll ich sagen, eine 14 mal 12 oder so. Und natürlich mit Snare unten. Also ich habe eine Zeit lang wirklich nur Landsknecht-Trommel gespielt, sind dann auch so um die Häuser gezogen, wenn zum Beispiel Fasnacht war und irgendwelche Prunksitzungen da gespielt.
Das waren dann quasi die Gigs.
Sozusagen. Und dann ging es los mit den Snare-Trommeln. Und dann ging es auch los mit Noten. Also, weil wir haben natürlich dann auch Sachen gespielt, Marsch, Kaiser Friedrich, ich weiß nicht mehr, was das alles war. Und da muss man sich natürlich dann so auch visuell damit befassen. Und vor allen Dingen auch mit der Roll-Technik, sage ich jetzt mal.
Die ja mittlerweile in deinem Spiel ein nicht ganz unmaßgeblicher Bestandteil ist.
Ja, ist richtig. Also davon bin ich eigentlich nie weggekommen. Es war so, dass ich auch echte Probleme hatte, Traditional Grip zu spielen.
Das wollte ich gerade fragen, weil ich meine, du hast im Fanfarenzug gelernt, aber du spielst Conventional Grip, du spielst kein Traditional, was ja häufig passiert, wenn man klassisch Snare lernt, dass man dann auch Traditional bleibt, aber das war nicht so deins.
Nee, weil es ging los, wie gesagt, mit diesem Tischklopfen, Tischprügeln und das war...
Da haben sie nicht Traditional gespielt.
Nee.
Haben sie, okay.
Und dann... wenn dann die Snare praktisch, du hast ja so einen Gurt und du hast die ja dann so an dir hängen und dann hängt die ja links von dir und dann ist natürlich ein bisschen blöd mit den Händen, da ist natürlich Traditional Grip komfortabler. Ich habe das dann gemacht, aber ich habe gemerkt, links geht nicht so viel, wie das halt so ist, mit Rechtshänder, Linkshänder. Hab's trotzdem gemacht. Allerdings war es so, dass ich, der hat uns gezeigt, dass man nur einen Finger über den Stock nimmt.
Das ist so eine Sache, die ich in diesen besagten Spielmannszügen auch ganz oft sehe und immer denke, ah, Leute.
Ja. Und das, wie gesagt, ich kam damit nicht zurecht. Ich habe erst später erfahren, nachdem ich schon länger dann Schlagzeug gespielt habe, dass es eigentlich falsch war, aber egal. Ich meine, ich hab's, sagen wir mal so, ich habe einfach Bock gehabt und habe einfach so gespielt, wie es passt. So.
Aber das mit dem Bock haben finde ich auch schon faszinierend, weil du hast ja eine ganze Weile in dem Fanfarenzug gespielt und jetzt warst du, das hast du selber erzählt, das ist eine für mich ganz neue Info auch, dass du eben schon vorher von diesen Soul-Geschichten und so irgendwie ein bisschen gebannt warst und dir selber ein Schlagzeug, Fantasieschlagzeug gebaut hast. Also man kann schon sagen, du wolltest eigentlich Schlagzeug spielen. Jetzt habe ich schon häufiger mal auch Kinder kennengelernt, die unbedingt Schlagzeug spielen wollen und dann gibt's eben auch gerne mal, kriegt der Junge erstmal ein Cajon oder so, keine Ahnung.
Gab es damals noch nicht.
Gab es damals natürlich noch nicht, aber was ich oft erlebe, ist, dass dann die Kinder sagen, ey, was soll ich mit dem Cajon? Ich will Schlagzeug spielen.
Richtig.
Und du wolltest zumindest in der Tiefe deines Herzens offensichtlich auch Schlagzeug spielen und hast jetzt die ganze Zeit diese eine Trommel, was ja schon was ganz anderes ist. Aber trotzdem konntest du dafür brennen.
Auf jeden Fall. Also das kam ja eins zum anderen. Es war so, Landsknecht-Trommel, Marsch-Trommel. Dann ging es weiter. Ich habe natürlich immer Musik gehört und so, habe so gedacht, ah, wie machen die das und so, mit dem Fuß und so. ging weiter, ich war natürlich irgendwie so, alle guckten so auf mich, ich habe Gas gegeben, oh, der wird ja richtig gut und so. Dann haben sie sich überlegt, dann kam ein neuer Dirigent und der hat gesagt, wieso, lass uns doch mal neue Songs, also lass uns neue Sachen spielen. Und da waren dann auf einmal ein Rock'n'Roll-Medley mit drin. So. Damals war es so, ich hatte damals kein Schlagzeug. Das kam eigentlich erst mit 15, 16. Da musste ich mein Bruder musste im Prinzip meine Mutter überreden, dass ich da so ein Set krieg. Das Set sah aus, altes Sonor-Kit, weiß ich, so Gold Sparkle, 12er Tom, 22er Bassdrum, ganz Flat Snare, oder wie sagt man da, Pancake.
Klingt aber geil,
ja,
ehrlich gesagt.
Ich hab's leider auch nicht mehr. Stantum war leider nicht mehr dabei.
Oh.
Dann hatte ich aber immer die Landsknecht-Trommel genommen, habe praktisch irgendwas drunter gestellt, damit es so ein bisschen schräg ist, damit es auch klingt. Es war eigentlich mein erstes Set, 2 Beckenständer halt so. Hab dann natürlich angefangen, da drauf rum zu trommeln. Muss dazu sagen, das war in meinem, unten im Keller, unten im Keller im Haus. Und oben drüber war der Friseursalon. So. Ich habe natürlich bedingt nur spielen dürfen, hab's dann trotzdem gemacht und irgendwann war natürlich dann immer, stand meine Mutter da, jetzt muss man wieder aufhören. Gut, im Zuge dessen hat mein Bruder sich überlegt, ah, der braucht jetzt mal einen Schlagzeuglehrer. Dann kam es zum Schlagzeuglehrer.
Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, was in deiner Vita immer wieder gerne so ein bisschen schnell übergangen wird. Mhm. Also Punkt 1, ich habe schon jetzt mitbekommen, du warst so um die 16, als es dann zum Schlagzeuglehrer ging.
Genau.
Dear Drummer World changed that. Bei Drummer World steht, du warst 13. Mhm. Ah ja. Du hattest ein paar Lehrer, so private Lehrer wahrscheinlich oder
genau.
Musikschule oder so, trotzdem du dich selber eigentlich als Autodidakten bezeichnest, aber du hattest schon erstmal Schlagzeugunterricht. Was waren das für Leute? Das waren die Schlagzeuglehrer vor Ort?
Genau, es waren, im Prinzip gab's Bands hier in Nussloch. Da war einer, der hat mir eigentlich im Prinzip so ein bisschen beigebracht, einfache Beats zu spielen. Hm. Und ich hatte dann mit 16 auch direkt eine Band am Start, die hieß Sintflut, interessanter Name, deutsche Texte, Basser, Gitarrist, Keyboarder.
Eigene Songs.
Eigene Songs, genau. Der Schlagzeuger, der vorher gespielt hatte, war blind und ist dann, die haben dem immer geholfen, das Schlagzeug aufzubauen und er hat auch super gespielt, der ist aber dann weggezogen und im Zuge dessen, wie gesagt, die haben mich irgendwie bei einem anderen Gig mit irgendwelchen Freunden gesehen und haben gesagt, ob ich nicht Bock hätte, da auch zu spielen. Hab dann da angefangen zu spielen. Der Ernie, der Keyboarder, hatte noch eine Bluesband. Und in der Bluesband hat ein Schlagzeuger gespielt, der hieß Klaus Boch. Der Klaus war eigentlich derjenige, der mir so den Weg bereitet hat, so hat mir so ein bisschen die Türen aufgemacht, so wie man was spielt.
Das ist doch mal ein wichtiger Name. Liebe ja. Welt, jetzt endlich erfahren wir es. Man kann es wirklich nirgendwo lesen. Man liest immer mal so ganz kurz, dann hatte ich Schlagzeugunterricht. Aber Klaus Boch, vielen Dank. Du hast uns Ralf Guske beschert am Ende des Tages. Zumindest initiativ zum Teil.
Genau. Ging los mit Stick Control natürlich.
George Lawrence Stone.
Genau. Wie gesagt, ich hatte ja dann schon ein bisschen Ahnung von, wie man die Hände benutzt und so. War aber trotzdem gut, weil das nochmal ein bisschen zurückging, so nach dem Motto, ah, okay, wie schnell kann ich was spielen zum Beispiel? Inwieweit kann ich Rolls spielen mit Doubles und Singles und dann ging's los mit Paradiddles, die eigentlich auch nicht unbedingt vorkamen in diesem Umfeld vom Fanfarenzug. Und im Prinzip hat er mich erstmal Tanzrhythmen spielen lassen. Foxtrot, Walzer. Einfach mal, um ein Time-Signature irgendwie zu erfahren. Und wie sich das anfühlt, wenn ich am Set sitze und muss irgendwie Timekeeping machen. Ging weiter mit einer Schule, weiß ich auch noch. Bassdrum Control hieß die.
Die kenne ich nicht.
Colin, so ein gelbes Buch, gibt's auch noch.
Leute, bitte kurz in die Kommentare. Ich kenne das nicht. Kann mal irgendjemand bitte ein Foto posten oder so? Das interessiert mich sehr.
Mhm. Und das waren im Prinzip, machst du das Buch auf, Achtelnoten, Snare 2 und 4. Und dann verschiedene Patterns mit Bassdrum. So, das habe ich schon gedacht, wow, jetzt endlich passiert mal was mit den Füßen. So. Ging los damit, schön durchgezockt. Dann ging es irgendwie los dann mit Shuffle und so weiter, weil Blueser und so und Jazz. Das Ding war, dann war ich schon so weit und hat mir Jim Chapin Advanced Technique vorgelegt und das war dann schon für mich, wow, so ein bisschen ternär alles und musste erstmal klarkommen mit der Notation und das war natürlich dann auch schon, wie soll ich sagen, advanced, wie es schon heißt, aber da habe ich echt viel gemacht damit, wusste zwar nicht genau, was ich damit anfangen soll, erstmal. Hat mir natürlich auch wieder Songbeispiele, so das muss man hören, das muss man hören und so weiter. Okay, also es ging ganz gut, hab immer schön geübt. Die Bandgeschichte ging auch weiter. Muss sagen, eins zu meinem Leben gehört auf jeden Fall, dass ich immer in verschiedenen Bands gleichzeitig gespielt habe.
Ja, und zwar Nach wie vor. Also es ist ja, ja. Das hat ja nie aufgehört so, ne?
Ja, weil ich bin, wie soll ich sagen, ich bin musikinteressiert. Es gibt wenige Sachen, wo ich sage, nee, das muss ich jetzt nicht hören oder spielen.
Sag mal, was wäre sowas? Was wäre so ein, oh nee. Zum Beispiel, gibt es bestimmt mehreres, aber.
Naja, irgendwie so ein, wie soll ich sagen, so ein Schlager-Event würde ich jetzt, hätte ich jetzt keinen Bock drauf, ganz ehrlich gesagt. Gut, ich meine, heutzutage ist es natürlich auch eine andere Sache wie damals. Damals war halt Karel Gott und Heintje und wurde ja auch gehört zu Hause und ich habe mir so gedacht, ah nee, bitte mal aus.
Ja, das ist nicht ganz so.
Ja, richtig. Ja, wie auch immer. Es ging im Prinzip dann so weiter, dass ich hatte Bands, die eine Band hieß Gute Laune, die andere Band hieß Sinnflut, dann gab es nochmal eine Band, die hieß Pink und Pur. Gute Laune war eine Band, die war rockig bis frei, sage ich jetzt mal. So, man muss ja auch sich überlegen, damals war 70er und dann wurde halt einfach drauf gejammt und so. Auch mit deutschen Texten eigene Sachen. Also so eine Covergeschichte gab es eigentlich damals auch nicht. Ja, also cool. Ich habe erstmal im Prinzip in Bands gespielt, wo wir wirklich gearbeitet haben und versucht haben, eigene Songs, oder wir haben es gemacht.
Würdest du sagen, dass sowas auch, also ich stelle mir schon vor, dass das auch stilprägend ist, weil tatsächlich ist mein Werdegang zum Beispiel, wie der von vielen, der, dass ich meine ersten Sporen in Coverbands verdient habe, was ja schön und gut ist und man lernt viel kennen und so, aber ich musste mir nie so richtig Kopf darum machen, was ich spiele, nur wie ich spiele. Und sobald du machst eigene Musik und hast keine Vorlage. Also du musstest dir deine Tracks ja immer selber ausdenken. Ist das ein Aspekt, so zu werden, wie du geworden bist, dass du von Anfang an immer dir deine Beats selber überlegen musstest? Natürlich hat man auch wirkliche Vorbilder oder so, aber du konntest jetzt nie sagen, wir spielen den Song. Na klar, da ist ja dun 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 dun.
Naja, man muss, bei mir war es dann immer so, ich musste dann irgendwie was, ich hörte Musik, habe mir das so ein bisschen eingeprägt, habe versucht, das irgendwie nachzuspielen oder sagen wir mal, habe natürlich auch schon Walkman aufgesetzt und dazu gespielt. Und wenn wir dann im Proberaum waren, dann im Prinzip geht es ja dann darum, sich was zu merken im Gehirn. Und das dann zu adaptieren und zu sagen, okay, ja, das ist ja so ähnlich wie die Nummer, da könnte ich dann im Prinzip den Beat spielen und den Fill spielen. Und das ist genau der Punkt, was es, glaube ich, auch ausmacht, kreativ am Set zu werden. Weil du lebst ja im Prinzip von den Eindrücken, die auf dich einprasseln. Damals gab es kein Internet, damals war irgendwie klar, man musste sich selber irgendwie drum kümmern. Ich brauche Input, also Platten hören und ja, im Prinzip sich auch vorstellen, wie hat er das denn gespielt? Ich meine, visuell war ja nichts. Also gut, man hat sich dann irgendwann Konzert angeguckt und das war natürlich ein Aha, du denkst irgendwie, ach so spielt der das oder so wird das gespielt. Ich habe immer gedacht, keine Ahnung. Ja. So, also es kam immer eins zum anderen und ich muss auch sagen, die Langsamkeit, das dann zu verstehen, das hat auch echt Vorteile, weil man probiert ja erstmal rum, wie kann man sowas dann spielen, wenn man was hört und findet eigentlich seinen eigenen Weg. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor von meinem Spiel. Also ich denke mal, ich habe meinen eigenen Weg gefunden. Es wurde mir schon so ein bisschen durch Notenbeispiele, durch meine Lehrer gezeigt, wie es geht. Aber im Prinzip musste ich mich selber da educaten, sage ich jetzt mal. Genau. Ja, also wie gesagt, ich habe so viel dann unterschiedliche Musik auch gespielt. Es war so, dass ich dann in meiner Zeit als Energieanlagen Auszubildender in 6 Bands gespielt habe. Aber wie gesagt, Gute Laune. Moment,
wir dürfen das nicht so übergehen. Nochmal für alle, liebe Leute. Ralf ist gelernter Energieanlagen-Elektroniker. Also man könnte auch sagen, der Junge hat richtig gelernt. So, trotzdem Musiker geworden.
Ja.
Und dann, ich meine, du hast eine Ausbildung gemacht, was ja auch bedeutet, du hast 9 to 5 gearbeitet, du hattest nur in Häkchen Urlaub zur Verfügung. 9 to 5
warst du leider nicht.
So, oder noch viel schlimmer.
7 to.
Ja. So, und dann hast du aber parallel noch in 5-6 Bands gespielt, das muss man auch mal machen. Mhm. Also Energie und zeitmäßig hinkriegen.
Na gut, ich musste auch irgendwie raus von zu Hause. Ne? Also war alles okay. Meine Kindheit war wohl behütet, alles gut. Aber ich habe Lust gehabt, irgendwie einfach rauszugehen und so.
Ach so, und in der Ausbildungszeit hast du dann auch nicht mehr zu Hause gewohnt?
Nee, das war dann danach erst. Da war ich dann Zivildienst und dann bin ich ausgezogen.
Ja.
Also in der Ausbildungszeit, wie gesagt, nochmal zurückzukommen, hatte ich irgendwie 6 Bands, Rock, also genremäßig Rock. Dann hatte ich eine Jazzband, die hieß Komatsu Baumaschinen GmbH. Da haben wir,
what?
Ja, also da haben wir dann so Sachen gespielt wie Albert Eiler oder Caravan. Und die Besetzung war auch interessant, auch 2 Schlagzeuger, 2 Bassisten, 2 Saxophonisten, Gitarre. So, der Gitarrist zum Beispiel, der hat mir nochmal die Augen geöffnet, das ist ein absoluter Musik-Nerd und der hatte auch eine Plattensammlung und der hatte mir natürlich dann auch immer mal so, jetzt hör mal das, da war da natürlich Zappa dabei, My Miles Davis dabei, die Purple kannte ich schon, also auch querbeet, Jazz, Rock, auch Fusion sehr viel. Charlie Ponty zum Beispiel, das war ein Enigmatic Motion, hieß die Platte, glaube ich. Ungerade Takte, Billy Cobham, Spektrum, oh ja. Also es kam, prasselte einfach auf mich ein. Ich habe so gedacht, okay, das muss ich auch noch. Ah, ich muss das noch. Ich muss da jetzt noch mal ran. Und wie gesagt, also ich hatte genug zu tun. Mhm. Und gut, diese Bands da kamen und gingen. 2 Steady-Bands waren Gute Laune und Zebra.
Ja, über die müssen wir auch noch sprechen.
Genau. Genau, und mit denen haben wir natürlich auch schon gespielt, so im Umkreis von 100 Kilometer, sage ich jetzt mal.
Was war Zebra? Also Zebra hat ja noch eine besondere Rolle später gehabt. Ja, genau. Aber was war Zebra grundsätzlich für eine stilistisch für eine Band?
Das war Fusion. Mhm. Und da haben wir eigentlich Covers gespielt. Oh. Aber nicht die Covers, die man heute so spielt, sondern im Prinzip war das, kann ich sagen, Larry Carlton zum Beispiel. was war da noch? Brecker Brothers, Some Skunk Funk. Da habe ich mich dann auch so, habe ich so gedacht, alles klar, jetzt muss ich aber nochmal ran. verschiedene Groove-Sachen, Ain't Nobody war dabei natürlich.
Ah ja, das ist schon ein bisschen wegweisend.
Javan, wenn ihr das was sagt,
nee,
das so ein Brasilianer, sehr grooviges Zeug. Wir hatten immer 2 Sänger, Sängerinnen und Sänger und haben aber, sagen wir mal so, 50% eigentlich Gesangsnummern, 50% Instrumentalsachen.
So zeitlich, diese ganze Zebra- und Gute-Laune-Geschichte, das ist jetzt so Anfang 80er, noch in der Zeit deiner Ausbildung oder Zivildienst oder schon danach?
Das kann ich so nicht mehr genau sagen. Also es schmelzt sich alles so in meinem Kopf zusammen. Ja. Also Ausbildung und danach Zivildienst, kann man sagen, die Zeitspanne, das sind 5 Jahre.
Ja.
In der Zeit ging es halt.
Da ging es ja abgefahrenerweise bei dir auch wirklich, meine, in deiner, also wo man so denkt, ja, okay, nochmal kurz um die Ausbildung und Zivildienst und dann geht's los, aber es ging ja wirklich bei dir in dieser Zeit los, weil, also Zebra, um das jetzt mal nochmal aufzulösen, warum das so eine besondere Rolle spielt, ihr habt ja, also ich habe das ein paar Mal gelesen und ich finde es im Nachhinein auch immer noch relativ abgefahren. Ihr als Zebra wart dann für längere Zeit die Backingband für Chaka Khan. Mhm. Für fucking Chaka Khan. Also nicht für irgendwen, sondern für Chaka Khan wart ihr die Backing Band und seid hier auch wirklich getourt mit ihr. Du hast erzählt, liebe Zuhörerschaft, wie gesagt, Ralf und ich haben uns in den letzten Tagen schon ab und zu unterhalten. Entschuldigt, wenn ich sowas sage, aber ihr wart in Japan, ihr wart natürlich in Deutschland, ihr wart also in Europa unterwegs mit Chaka Khan. Und also das ist ja schon echt ein Ding so. Mhm. Und das war so in dieser Zeit. Da tourt ihr mit einem Weltstar.
Muss dazu sagen, eins zum anderen, ne, ist klar, der kennt den und der kennt den. Das ist ja schon immer so gewesen, dass dann dann so Sachen passieren. Und ein Filmemacher vom SWR, der war alliiert mit der Chaka Khan. Sie hat in Deutschland gewohnt zu dieser Zeit, weil irgendwie Stress war, mit finanziellen Stress in USA. Und wie gesagt, der Harold kannte uns und die Chaka wollte Musik machen, ne? Ganz klar. Und der Keyboarder wurde vom Harold angerufen und dann hieß es so, ja, wann probt ihr denn mal? Nun kommen wir mal vorbei. So war es dann.
Wir haben damals, liebe Zuhörerschaft, entschuldige Nebengeräusche, aber unser Kollege, der im Tonraum sitzt, der geht gerade zur Mittagpause. Entschuldige, Ralf, erzähl weiter.
Also Harold hatte unseren Keyboarder angerufen und hat gesagt, ja, ich würde gerne mal vorbeikommen mit jemand.
Mit jemand?
Im Nachhinein hat er das Rätsel natürlich aufgelöst und wir waren total erstmal erstaunt und total aufgeregt. Jetzt kommt da die Chaka Khan. Wie passiert das? Hatten natürlich Ain't Nobody in unserem Set und so. Also, wir haben damals in Hantusheim geprobt, bei Heidelberg. Wir haben uns natürlich schon mal vorher eingespielt, dann kamen die rein und kleiner Raum eigentlich. Klang aber ganz gut. Wir haben erstmal ein bisschen so gespielt und sie da irgendwie stand da so mit Harold. Und irgendwann hat sie dann das Mikro in die Hand genommen und dann Ain't Nobody gejammt und so. Ja, so ging es eigentlich los. Wir haben erstmal im Prinzip auch, was weiß ich, 2-3 Gigs gespielt. Zum Beispiel unter anderem im Jazzclub Carf in Heidelberg. So ein Gewölbekeller. Da hat übrigens auch schon mal Miles Davis gespielt. Mhm. Also das war auch so unser Laden. Wir haben das Daddy, glaube ich, alle 2 Monate mal gespielt. Und wie gesagt, der nächste Gig dann irgendwann war es dann so, war die Chaka mit dabei. Und eins zum anderen. Also ich meine, dann gab es irgendwie, sie hatte ein Management und dann gab es diverse Festivals oder Gigs. Ja, genau, weiß ich das jetzt auch nicht mehr, in Deutschland. Dann hatten wir natürlich das Angebot, ohne Filter zu machen.
Das kann man noch sehen.
Genau, ein damaliges Format, Musikformat, wo Bands halt live spielen und das ist, ja, Videoformat, sage ich jetzt mal.
Ja. Ja, genau, das kann man noch schön auf YouTube. Leute, googelt mal Chaka Khan Zebra und dann findet man ganz schnell von Bayern Alpha, glaube ich, aufgezeichnet diese Ohne-Filter-Sendung, wo man Ralf in sehr jungen Jahren trommeln sehen kann mit Chaka Khan und seiner Band. Das ist sehr cool, das ist eine gute Qualität.
Ja.
Also kann man sich super anhören. Guckt euch das mal an, das macht wirklich Spaß.
Ja. Ich weiß noch, der Gig, das war irgendwie sehr aufreibend. Also es hat natürlich alles gepasst. Man muss sich vorstellen, es gab ja da, erstmal gab es kein In-Ear. Also von daher, eingespielte Band waren wir ja. Das hat blind funktioniert, zum Glück. Zum Zweiten, die Leute brauchten damals, um zu filmen, viel Licht. Es gab kein LED.
Es war brettweiß.
Es war brettwarm. Der Laden, das war in Baden-Baden. Der Raum war, ja, war schon ganz, ganz gut, die Größe. Ich glaube, 250 Leute waren damals da drin. Und also wie gesagt, wir haben im Prinzip diesen Gig runtergespielt. Es gab nicht irgendwelche Outtakes oder so. Du kommst auf die Bühne, spielst dein Set durch und das war's. Also man muss wirklich sagen, das, was man jetzt heute sieht, das ist 1:1. Also es gab keinen wir machen nochmal oder was auch immer. Und gut, ich meine, man muss wirklich sagen, wir haben jede Woche geprobt und wir waren wirklich eingespielt. Also das hat uns natürlich auch den Arsch gerettet, sage ich jetzt mal in dem Moment. Ja, es ging weiter. Im Prinzip Festivals gespielt, dann kamen Festivals im Ausland, Europa. Dann kam Sache, wir konnten dann in Japan spielen, im Apollo Theater in Yokohama, eine Woche lang. Schön, es war super. Einmal Setup machen und dann immer schön abends, also muss man sich vorstellen, alles bestuhlt wie so ein Kino.
Okay. So ein bisschen wie so eine Vegas-Show.
Wo man ja, genau. Mhm. Ah, das war, werde ich nie vergessen. Wir waren dann nochmal in Japan, ein halbes Jahr oder ein Jahr später, dann haben wir getourt auch. Three Ladies Together hieß es. Das war die Tina Arena aus Australien, die danach erst bekannt geworden ist, mehr oder weniger. Und eine koreanische Sängerin, wo ich jetzt passen muss. Und kamen wir natürlich in ganz Japan. Yokohama waren wir auch wieder, also Tokio. In Tokio haben wir, glaube ich, dreimal gespielt, weil es gibt ja riesige Stadt. Nagoya, bisschen weiter südlich. Ich weiß nicht mehr, wie die ist. Osaka haben wir gespielt. Ja, also es waren auf jeden Fall 10 Termine auch, 2 Wochen. Genau, also das war dann die Chaka Khan-Geschichte. Wie gesagt, simultan ging es natürlich weiter. Die andere Band, mit der ich immer zu tun hatte, Gute Laune, da waren auch Musiker drin, die heute auch sehr erfolgreich sind. Der Pitt Baumgartner zum Beispiel, der D-Face dann gemacht hat. Der Gitarrist, der Stefan Zoberlei, der hat in beiden Bands auch gespielt, so wie ich. Also sowohl Gute Laune als auch Zebra. Der spielt heute schon lang beim Grönemeyer.
Ach.
Der Bernd Windisch, der Basser, spielt auch bei D-Face. Und ja, Keyboarder waren einige. Also weiß ich jetzt gar nicht, was die heute so machen.
Also man kann schon sagen, dass deine... Und ich meine, so kann man sie, glaube ich, immer noch nennen, deine Jugendbands, deine Karrierestartbands schon auch echt eine Marke hinterlassen haben und hinterlassen nach wie vor. Also sowohl in den einzelnen Personalien, ich meine, du bist das beste Beispiel und die Namen, die du gerade genannt hast, als auch in dem, was ihr damals gemacht habt. Wie gesagt, mit Zebra, diese ganzen Touren mit Chaka Khan. Gute Laune wird dann vermutlich auch viel gemacht haben. Es gibt so einen Punkt, der immer wieder in deiner Vita an irgendwelchen Stellen genannt wird, aber mir ist nicht ganz klar, ob der wirklich, also welchen Stellenwert der hat. Es wird immer wieder erwähnt, dass du 1986 beim Drama-Meeting Koblenz den 2. Platz beim Nachwuchswettbewerb gemacht hast. Und das wird immer so, taucht immer wieder auf. Und ich habe mich gefragt, war das denn, hat das was gemacht? Also war das ein Initial für irgendwas?
Auf jeden Fall. Ich musste ja im Prinzip vorher schon Audio abliefern, damit ich da überhaupt spielen konnte. Da war eine, weiß ich noch, Kassette abgeben.
Hammer. Liebe Kinder, eine Kassette, das erkläre ich euch wann anders.
Okay. Also im Prinzip Tonband aufnehmen. Das war ein Stück, habe ich von Jim Chapin praktisch eins genommen, habe das gespielt. Was war noch? Ich weiß gar nicht, ob 50 Ways schon dabei war. Weil, wie gesagt, der Klaus, der hat schon Gas gegeben auch. Und der hat mir wirklich auch so die Augen und die Ohren aufgemacht. Genau, ich bin da praktisch zugelassen worden bei diesem Drama-Meeting. Das war ein Riesending, das weiß ich noch. 86, genau. Hab da gespielt und hab dann 2. Platz gemacht. Also das war für mich auch so, okay, ich spiele hier mit meinen Heroes auf einer Bühne, mehr oder weniger. Es war natürlich mittags so.
Aber da haben dann, also Drama-Meeting, wie man es kennt, es gab diesen Nachwuchswettbewerb und genau. Den Tag über und abends haben dann die eingeladenen Drum-Heroes da gespielt.
Ja.
Weißt du noch, wer da war?
Ja, ich bin gerade am Überlegen, aber das kann man rauskriegen. Sunny Emery war, glaube ich, da.
Weißt du noch, wer den ersten gemacht hat?
Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr den Namen. Aber der war natürlich technisch um einiges weiter als ich. Aber ganz ehrlich, weiß ich gar nicht mehr, ob der noch Schlagzeug spielt oder so. Aber der war auf jeden Fall um einiges weiter als ich. Und es war auch ganz klar, dass der den ersten macht. Aber das war für mich eigentlich egal. Also ich war so froh, da, sagen wir mal, in die Drummer-Community so einzusteigen. Und das hat natürlich einen Schub gemacht, wie blöd. Also jetzt persönlich eher. Jetzt weiß ich nicht, ob das einen Effekt hatte, so zu sagen, okay, aber der ist jung und jetzt nehmen wir den mal. Und keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe immer versucht, dann neue Bands zu abzuchecken oder das ging ja damals so. Im Prinzip ging eins zum anderen. Der Armin Rühl, Schlagzeuger beim Grönemeyer, wohnte ja auch da um die Ecke und hat uns Zebra und Gute Laune auch schon oft gesehen. Der hatte damals eine Tour gespielt mit dem Wolf Mahn. Mhm. Und der Wolf rief ihn wieder an und sagte, Armin, hast du Bock, irgendwie mit mir eine Platte aufzunehmen, ein neues Projekt, irgendwie, ich mache eine kleine Band. Und Armin konnte aber nicht, weil mit Grönemeyer viel am Start war da auch. Und dann hat er mich vorgeschlagen, hat uns connected. Er hat mich angerufen, der Wolf. Ja, ich bin in Mannheim dann und dann. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das war dann Zivildienstzeit. Ich kann vorbeikommen, bin auch gerade am Rumfahren, bei der AWO war ich. Und bin dann morgens dahin, haben wir uns unterhalten. So, er war im Hotel. Und dann hat er mich eingeladen, auch zur Audition.
Aber es gab richtig Audition.
Ja, genau. Die war dann 4 Wochen später oder so. Ich hatte damals schon einen Autoführerschein, bin nach Köln gefahren, war total excited. Und dann habe ich mit dem Wolf, wir haben einen Tag geprobt. Also Gitarre, der Axel Heiliger hat Gitarre gespielt, der Hans Mahn, das war sein Bruder, hat Bass gespielt und Wolf. Audition gespielt, es gab noch andere Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen, die haben eine ganze Woche da durchgezockt. Und ich habe es geschafft. Dann nach 2 Wochen rief er an, du bist der Schlagzeuger, wir freuen uns und so weiter. Und dann ging es so weiter, dass er dann sich wieder gemeldet hat und hat gesagt, so, wir wollten eigentlich aufnehmen im EMI-Studio 2 in Köln. Wahrscheinlich dauert es länger, also es wird so 4 Wochen oder so. Hatte ich ein Problem, weil Zivildienst. Hab natürlich zum Glück einen Gönner gehabt da, einen Chef, der natürlich wusste, dass ich von A nach B relativ mit meinem Schlagzeug schon unterwegs war. Und dann habe ich ihn gefragt, wie das so ist. Sagte er, ja, das musst du unbedingt machen. Dann musste halt einfach den Monat nacharbeiten. Also es war damals Zivildienstzeit, 18 Monate. Ja, ich war mittendrin, sagen wir mal so. Und wie gesagt, den werde ich auch nie vergessen. Ich konnte den Job dann machen.
Ja, fantastisch.
War dann in Köln. Wir haben aufgenommen, damals habe ich Tama gespielt. Das war dann gleich irgendwie so TLM 103 Neumann an jeder Tom und Riesenstudio, ich im Riesenraum, Gitarrist im anderen Raum, also schon so.
Richtig, genau. Voller Lotte.
Genau. Und das war im Prinzip, war das so, wie soll ich sagen, wie soll man es nennen? Die Platte heißt übrigens Third Language.
Das hätte ich noch gefragt.
Genau.
So, Leute. Und jetzt kennt ihr Ralfs erste richtige Profi-Platte. Kann man das so sagen?
Kann man sagen, ja. Genau. Vorher war auch schon so ein bisschen Aufnahmen mit Gute Laune, gab es aber keine Platte. Die hatten noch so ein Side-Projekt, Firlefanz hieß es. Kindermusik, da habe ich dann drauf gespielt. Es gab IKEA-Kinderkassetten. der Job hat der Sänger an Land gezogen und wir haben praktisch im Wohnzimmer bei ihm aufgenommen.
Also wir reden jetzt wirklich von IKEA,
dieses Möbelhaus. IKEA.
Die haben Kinderkassetten gemacht.
Genau. Hier.
Ach, guck mal.
Die habe ich leider auch nicht mehr. Die gibt es bestimmt noch. Okay. Das waren so die ersten Recordings so für mich. Und dann natürlich Wolf. So. Jetzt ging es dann los. Tour, also dann Fertigstellung der Platte. Fotoshoot mit Jim Rakete, Köln, ich war dann immer mal eine Zeit lang in Köln, mal zum Proben oder so, Zivildienstzeit ging zu Ende, hab dann trotzdem noch mal 3 Monate gearbeitet auf meinem Job und dann habe ich aber gemerkt, das kann ich irgendwie zeitlich auch nicht hinkriegen. Hab dann beim Wolf gespielt. Es gab Tourneen, immer punktuell. Dann war in der Zwischenzeit auch mit Zebra immer was zu tun. Wir haben gespielt. Dann ging das langsam vorbei, sagen wir mal so. Hatte dann Jobs in Köln durchs Management vom Wolf, studiomäßig. Georg Danzer, Anna Heigis. War dann auch im Conny Planck Studio oft.
Oh, geil.
Aber der Conny war leider schon nicht mehr da. Und ja, wie gesagt, also es gab immer irgendwelche Bands in meiner Region und die Geschichte in Köln. Genau. Wolf hat Sachen produziert, unter anderem Anna Heigis, hat er mich auch reingeholt und Purple Schulz gab es eine Sache. Also ich habe nie bei den Platten gespielt, sondern eher bei den Side-Projekten auch mal was aufgenommen. Genau. Wie ging es weiter?
Moment. Naja, wenn man so die großen Peaks deiner Karriere bezeichnen will, dann war sicherlich Zebra mit Chaka Khan, das erste große Ding, Wolf Mahn, das zweite große Ding. Dann kam irgendwann dieser Kontakt zu 3P oder 3P, wie man es ausspricht, also zu Moses.
Noch eine Sache kurz vorher. Ja. Es gab eine Band, die hieß Six Was Nine.
Richtig, genau. Die gab es auch noch. Und Drop Dead Beautiful, schöner Song.
Genau.
Dich hört man auf dem Song nicht. Obwohl du ihn ursprünglich mal gespielt hast. Aber du hast bei denen gespielt.
Genau.
Und ich glaube, und ich, da kannst du es, glaube ich, auch wieder gut erzählen, weil ich glaube, Six Boss Nine, damals ja wirklich so ein, also wirklich eine Radio am Start, also richtig, war auch wirklich am Start, die Band.
Ja.
Und über die kam, glaube ich, dieser Kontakt zu Moses, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
Nee, nicht ganz.
Ja, dann klär uns auf, weil das kommt irgendwann so danach, ja. Kommt das alles
genau. Langsam. Six Boss Nine war eine Sache, habe ich sehr viel, wir haben sehr viel live gespielt auch. Wir haben sogar im Vorprogramm von Prinz gespielt.
Super krass. Ja, das super kannst du mal ganz kurz die Klammer aufmachen, weil darüber haben wir uns schon unterhalten. Das dürfen wir unseren ZuhörerInnen nicht vorenthalten, vor welchen Leuten du schon Vorprogramm gemacht hast. Also Prinz war eine Nummer.
Ja. Michael Jackson.
Michael Jackson.
Mit einer anderen Band, die wir gleich drüber erzählen werden. Celine Dion, U2.
Also man könnte eigentlich sagen, vor allen großen, wirklich großen 90er, so 80er, 90er, 2000er Weltstars hast du schon gespielt. Also ich finde Prince, Michael Jackson, Celine Dion und U2 eine relativ gute Sammlung.
Ja. Wenn es natürlich auch total stressig war und so.
No. Wobei, du hast mal erzählt, die Klammer wird gerade ein bisschen größer, wir kommen gleich zurück zu dem Werdegang, aber du hast ja mal erzählt, dass das bei Prince und Michael Jackson wirklich ziemlich stressig war, weil das irgendwie super abgeschirmt war und dass das bei U2 zum Beispiel ganz cool war, oder?
Auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass der Bono auch uns, war es nach dem Gig oder vor dem Gig, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall einen Kasten Bier hingestellt hat und
also Bono himself.
Guinness.
Der hat dich dann das nicht schicken lassen, der hat dich den gebracht.
Richtig, der kam zu uns rein. Ein Kasten Guinness-Bier und ich glaube, das ist so ein Getränk, was man zusammenmischt mit, also Guinness kennt jeder, mit Champagner oder so, das trinken die dann da. Und hat gesagt, hier, super, ihr seid super, macht weiter so. Also war cool, auf jeden Fall.
Black Velvet, so heißt das Getränk, wenn ich das richtig nachgeschlagen habe. Also eigentlich ein Stout mit Schaumwein. Da passt Guinness mit Champagner ganz gut. Thanks, Bono. Aber diese Folge wird natürlich von keiner Getränkemarke unterstützt, sondern von einer Drumbrand, und zwar von einer der ältesten noch existierenden der Welt, von Gretsch Drums. Seit 140 Jahren bauen die Jungs und Mädels ihre edlen Instrumente, und wenn man sich zum Beispiel die USA-Serien anschaut, dann sogar von Hand. Aber mal abgesehen von USA Custom, Broadcaster und Brooklyn, also eben den drei USA-Serien, gibt es noch eine ganze Menge andere echt interessante Sets aus dem Hause Gretsch. Es lohnt sich zum Beispiel durchaus, im Einstiegs- und Amateurbereich mal ein Energy oder ein Catalina auszuprobieren. Wer aber ein wirklich gutes Schlagzeug im Bereich normalsterblicher Kontostände sucht, der sollte unbedingt mal die Renown-Serie auschecken. Die Dinger sind qualitativ gleich hinter den USA-Serien angesiedelt und klingen echt fantastisch. Ich muss es wissen, ich habe Ralf jetzt tagelang auf einem Renown trommeln gehört. Ich habe selber ausprobiert und Ralf hat sich auch direkt eins in sein Studio gestellt. Wenn euch der Weg in den Musikalienladen jetzt noch zu weit ist, dann schaut euch mal auf unserem YouTube- und Insta-Kanal. Da werden in den nächsten Tagen und Wochen nämlich mehrere Videos von Ralf erscheinen und da spielt er Renown. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ab in die Kommentare damit. So. Und jetzt zurück zu den Stories über große Weltstars.
Michael Jackson kam jetzt nicht bei euch vorbei, hat euch ein Bier vorbeigebracht.
Nee, hätten wir gern gesehen, ja. Aber oder wir wären gern mal zu ihm hin, aber das ging leider nicht, völlig abgeschottet.
Ja. Okay, lass uns diese Klammer schließen, denn wir sind eigentlich noch dabei, dass du bei Six Was Nine spielst,
genau.
Und auch viel tourst.
Genau, wir haben sehr viel gemacht auch. Es gab auch bei Bayern 3 gab es auch so eine Art ohne Filter. Das müsste ich auch mal rauskramen, ob es das noch irgendwo gibt. Live-Gig auch aufgenommen. Genau, war auf jeden Fall so. Aufnahmen, irgendwie hat sich der Produzent nicht so wohl gefühlt mit mir. Dann wurde ich praktisch ersetzt und es war für mich dann auch so ein Ding, okay, ich muss irgendwie, es geht einfach weiter, ist ja nicht schlimm. Genau, Six Was Nine. Six Was Nine war passé. Wolf auch immer wieder gespielt. Ich hatte damals auch sehr viel Kontakt mit dem Hans, mit dem Bassisten. Und der hat auch schon länger bei Gianna gespielt. Gianna Nannini.
Richtig, auch noch so ein Punkt. Liebe Leute, wer gut aufgepasst hat, weiß, dass das schon das zweite Mal ist, dass Gianna Nannini bei uns im Podcast auftaucht. Hört. Wenn nicht, dann müsst ihr euch die Moritz-Folge nochmal anhören, aber jetzt erstmal Ralf weiter zuhören.
Genau. Da, wie es halt immer so ist, neue Band, Checkung, und Hans sagt, hast du eigentlich Bock bei Gianna zu spielen? Hättest du Bock, bei Gianna zu spielen? Ja, habe ich gesagt, ja klar. Und war dann so auch, dass, wie gesagt, Audition, aber diesmal auf eine andere Art und Weise, im Corny-Planck-Studio oben, Hans, ich und die Gianna. Ja. Naja, die wollte einfach vor allen Dingen checken, wie ich menschlich drauf bin, und haben halt ein paar Songs angespielt. Hat gut funktioniert, super easy, und wir haben es gut verstanden, und dann war ich sozusagen Trommler von Gianna Nannini.
Und das war ja auch in einer heißen Zeit von Gianna Nannini, ne? Wir haben auch darüber gesprochen, das war ja kurz nachdem, also ich kann mich erinnern, dass ich die irgendwann so in den 90ern entdeckt habe, Radio Bacano war gerade so ein Ding, was irgendwie so ein Hit war, und ich glaube, ganz kurz danach, also das hast du noch nicht gespielt, also nicht eingespielt, aber kurz danach war dann deine Zeit, und das war eine Zeit, da war die, also auch in Deutschland, sehr unterwegs.
Ja, also ich habe noch die Radio Bacano Tour gespielt, sozusagen in Italien und Deutschland auch, was mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, weil da waren dann Tracks dabei, die auch so mir auch sehr lag, weil Jovanotti mit dabei war.
Italienischer Rapper hat man jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, aber damals habe ich ihn über Gianna Nannini entdeckt und gutes Zeug gemacht, also kann man sich gut anhören.
Genau, die Platte damals hat auch zur Hälfte Simon Phillips getrommelt. Von daher war die Latte dann auch so, habe ich gedacht, okay, ja, das muss ich genauso abzocken live. War natürlich auch wieder so ein Ansporn für mich. Ja, genau. Also Tournee gespielt, dann ging es ins Studio, dann haben wir die Platte Dispetto aufgenommen. Zum Teil in Deutschland, zum Teil in Bologna auch. Also zum Teil in Deutschland im Corny-Planck-Studio bei Köln. Und in Bologna. Und schöne Platte aufgenommen. Meravigliosa Creatura ist gechartet auch. So hieß der Song. So ein bisschen Bello Impossibile in neu, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Gespielt, Festivals gespielt. Wolf war zu der Zeit so, ja, wie gesagt, ich hatte da natürlich auch zu tun mit der Gianna und dann gab es Terminüberschneidung. Und wir haben uns dann sozusagen so nach Motto, hey, jetzt spielst du ja bei Gianna und so, hast keine Zeit mehr und so, halt, wurde dann halt so, okay, ich wünsche dir alles Gute, dann ging es halt weiter bei mir. Hab dann, wie gesagt, auch wieder Studiosachen gespielt, unterschiedliches Zeugs. Und hatte damals eine Jam-Band mit dem Ali Neander, Gitarrist aus dem Rottgau, der übrigens auch schon immer bei Rottgau Monotones spielt, und dem Willi Wagner, Basser. Und wir hatten ein Trio, haben einfach im Prinzip uns einmal die Woche getroffen, Songs geschrieben, auch wieder eigenes Zeug mit einem Sänger. Und Ali ist ein Kumpel, spielt auch immer noch bei Glasshouse und bei Moses Pelham.
Entschuldige, wenn ich kurz reinbreche. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, bei den Rottgau Monotones, da hatte ich doch schon mal Kontakt zu, mit einem anderen Gast. Hat dann nicht auch Moritz mal irgendwann irgendwas?
Im Prinzip hat der Moritz Soloplatten mit dem Ali aufgenommen, aber okay. Das kommt alles später.
Ja, okay, aber nee, mir war einfach nur so Rottgau Monotones, die hatte ich doch schon mal hier im Podcast. Ja. Okay, entschuldige bitte.
Genau. Genau, wir haben gejammt im Proberaum und dann sagte der Ali irgendwann, der Moses hätte gern, dass wir mal einen live eingespielten Remix von Sabrina Setlur machen. Und zwar Du liebst mich nicht, was gerade so
war richtig oben in den Charts.
Genau, ja. Ging los. Haben wir gemacht und es gab es dann auf der Single zu hören. Damals gab es noch CDs. Und dann sagte der Moses, ja, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Wollt ihr nicht Backingband machen, falls irgendwelche Live-Gigs passieren? Klar, und so weiter.
Nö, keine Lust.
Genau, dann kam der Mace noch dazu, Matthias Leber, Keyboarder. Und Backing-Sänger. Da war die Linda Carrier
drin. Ja, und noch so jemand, dem irgendwo hat man den Namen schon mal, ich weiß nicht, fällt mir jetzt nicht ein.
Ja, ich kann ihn ja sagen, ja, Xavier Naidoo.
Ach, der war's, richtig.
Genau. Und genau, und dann im Prinzip geprobt. Ich weiß noch, wir haben damals Sound of Frankfurt gemacht. Das war ein Riesenfestival in der Stadt drin. Also Unmenge von Leuten, ich weiß nicht wie viel. Und das war natürlich auch so richtig Hip-Hop-Zeit und so und ein bisschen Randale und so weiter. Ich weiß auch, dass der Gig, der stand kurz auf der Kippe, weil alle Leute haben gedrängt nach vorne. Und war im Prinzip war nicht gestaffelt, waren keine Barrieren dazwischen. Und die haben im Prinzip die vorderen Leute so reingedrückt, dass die Veranstalter gesagt haben, also wenn das jetzt noch weitergeht hier, dann müssen wir leider den Gig, kann man sagen, nee, spielt nicht. War aber dann so, dass wir es doch gemacht haben und das ging halt die Decke hoch. Also wir haben auch geprobt schön vorher und wir haben im Prinzip die Sachen, die auf der CD waren, vieles programmiert gewesen, haben wir versucht zu was heißt versucht, wir haben im Prinzip neue Arrangements dazu gemacht. Haben uns natürlich aber schon ans Original gehalten und ja, dann ging es los mit Sabrina. So, Backings mit dabei, der Xavier aus Mannheim, ich. Wir haben uns natürlich auch mal immer wieder zusammengetan, um nach Frankfurt zu fahren zur Probe. So habe ich Xavier kennengelernt eigentlich. Genau, und dann war es natürlich so, eine Platte gemacht, Sabrina, nächste Platte gemacht. Dann gab es die Platte, wo dann natürlich diese eine Nummer war mit Frei sein, die Xavier dann, wo alle so gedacht haben, hey, da singt die Sabrina, die.
Das hat mich auch irritiert. Ja. Das war betitelt mit, also Frei sein, Sabrina Setlur featuring Xavier Naidoo. Aber richtig. Sabrina Setlur ist überhaupt nicht aufgetaucht im Song.
Ja,
so. Das war andererseits, muss man sagen, vom Management ganz geschickt gepokert, muss man sagen.
Auf jeden
Fall. Sabrina Setlur, die Platte haben alle aus den Regalen gerissen.
Ja.
Und dann war da dieser Song mit drauf.
Ja, das war, wie soll ich sagen, der Live, es wurde ein Lifestyle verkauft von 3P. Und diese Videos, wenn man sich die anguckt, alle super gemacht immer. Und die Sabrina taucht immer auf und ist im Prinzip so die Fee. Und bei, bei Freisein gibt's auch. Komm rein.
Genau, der Kollege kommt vom Mittag wieder.
Im Video von Freisein ist. Okay. Im Video von Freisein ist auch die Sabrina immer zugange. Also im Prinzip, ich glaube, die sind da am Meer.
Ich habe das so dunkel.
Mhm.
Genau, ja, ich habe in Erinnerung, ich weiß auch, dass man sie sieht,
mhm.
aber im Song. Nie hört. Also das hat mich so ein bisschen erst verwirrt, bis ich irgendwann, bis es dann irgendwann, muss man einfach mal so sagen, das war für Xavier Naidoo ein Wahnsinns-Startpunkt, weil danach ging es mit ihm los.
Ja, genau. Also wir haben ja dann auch auf der Echo-Verleihung gespielt mit der Sabrina Setlur Backing Band und das ging halt los. Standing Ovations und so weiter. Ging weiter dann, dass Moses gesagt hat, ja, okay, jetzt machen wir mal Folgendes, jetzt spielen wir mit Sabrina und die Platte ist ja fertig von Xavier, dann könnte man ja so machen, dass Xavier im Vorprogramm spielt und dann Sabrina, wir als Band so, beide bedienen. So lief das dann und das lief eine Zeit lang, wir haben bestimmt 2-3 Touren gespielt. So. Und dann kam der Stress im Prinzip zwischen Xavier und Moses. Ich hatte natürlich diverse Gespräche schon mit Xavier im Auto geführt und so. Und er sagte, ja, ich will eine Band aufmachen in Mannheim. Söhne Mannheim soll die heißen. Und ich so, hä, Söhne Mannheim? Komischer Name, gibt es nicht was Schöneres? Auf jeden Fall. Willst du auch mitmachen? Da habe ich gesagt, ja, klar, Bock habe ich auf jeden Fall. Es gibt aber noch einen zweiten Schlagzeuger. Ah ja, macht ja nichts. Genau, so ging das los. Dann mit Söhne. Ich habe weiter bei Sabrina noch gespielt bis 2000, bis 2001 sogar, glaube ich. Habe auch noch für Glashaus bestimmt 2 Tourneen gemacht. 3P mit der Cassandra Steen. Und wie gesagt, die Schneeballe sind wieder in der Luft, immer mehr Sachen gleichzeitig. Söhne Mannheims weiß ich noch, wir haben uns getroffen, haben geprobt und es waren natürlich eine Menge Leute im Proberaum und du hast so gedacht, oh Gott, was ist denn das? Was ist denn das für eine Kombo? Weil es hat natürlich erstmal hat sich jeder, wie soll ich sagen, das war, man musste sich ja finden so. Und so in so einer riesen Band mit 2 Schlagzeugern, es wurde dann irgendwie ausgemacht, okay, der Bernd spielt jetzt E-Set und ich spiele akustisch. 2 Gitarristen, Basser, diverse Rapper, mindestens 4, 3 Rapper, Gesänge hatten wir dann auch 3, Genau. Drei Sänger mit inklusive Xavier. Ja, und es musste natürlich alles mal ein bisschen geordnet werden. Der damalige MD und Producer von dem Ganzen, das war Michael Herberger. Also wir haben geprobt, wir haben auch schon Live-Gigs gespielt. Wir haben zum Beispiel einen Live-Gig gespielt in einem kleinen Laden, der hieß Jazzit in Mainz. Und das war eine Initialzündung. Also das muss man sich vorstellen, Club-Gig mit 15 Leuten auf einer Bühne mit 8x5 Meter oder so.
Kuschelig.
Kuschelig. Nicht im Winter, sondern
sehr kuschelig.
Die der Club brechend voll. Ich weiß, ich glaube, das hat von der Decke getropft, der Schweiß. Wir haben 3 Stunden gespielt. Und wie gesagt, wir haben es durchgezogen und es war so das erste Ding. Oh ja, geil. Da kamen dann natürlich noch mehr solche Gigs dazu. Da mal ein Gig, dann haben wir in München irgendwo in irgendeiner Disse gespielt, das war genauso. Die Leute haben natürlich mitbekommen, dass der Xavier da gerade sowas Neues formiert und komischerweise, sag ich jetzt mal so in einem Mannheims, das hat niemand gestört, dass das Ding Söhne Mannheims heißt. Hm. Und dann habe ich auch gedacht, na gut, passt ja. Bei den Leuten hier jetzt, alles gut. Und dann sind wir ins Studio zum Edo Zanki. Mal kurz noch ein Zeitschnitt. Vorher, der Ali Neander hat auch bei Edo Zanki gespielt. Ich war bestimmt auch schon während ich bei Sabrina gespielt habe, auch schon in der Band von Edo Zanki. Mhm. Hab dann da auch verschiedene Sachen getrommelt, mal was er produziert hat und so weiter. Wir haben mal eine Platte aufgenommen. So, genau, Edo Zanki kommt auch noch da so dazu, sage ich jetzt mal. War mit im Spiel, in meinem Schneeballspiel.
Ja, so. Auch kein ganz kleiner Schneeball.
Genau. Hat sich natürlich dann angeboten, zum Edo ins Studio zu gehen. Er hat sich gefreut und just, Edo, willst du nicht auch mitkommen? Dann war der auch noch Sänger eine Zeit lang. Wir haben Geh davon aus da aufgenommen und es ging die Decke. Wie sagt man? Es ging
durch die Decke. Das ging richtig durch die Decke. Aber das. Genau. Ich fand es auch mega, muss ich ehrlich sagen.
Also ich meine, das war im Prinzip war es eine Jamband und dann. Okay, wir spielen das jetzt nochmal. Versucht irgendwie mal Steady zu spielen alle und so. Weißt du, so ging das dann immer so. Hat geklappt. Okay, es ging los, Söhne, es wurde mehr mit den Söhnen, Glashaus, wie gesagt, noch 2 Tourneen gespielt und dann habe ich dann irgendwie auch gesagt, ja, ich kann leider nicht mehr, ich Termine mit Söhne und so weiter. Söhne Mannheims ging los, mit dem Edo habe ich auch viel gespielt damals noch. Und genau, das Xavier Naidoo-Thema war damals ein bisschen auf Eis, aber der Xavier hat natürlich forciert, dann auch sein eigenes Ding trotzdem noch nebenher zu fahren, hat eine Platte gemacht und dann sagt er, sag mal Ralf, hast nicht Lust MD zu machen? Ich als Schlagzeuger, wie stellst du dir das vor?
Das habe ich mich auch gefragt und ich habe das auch schon mehrfach gefragt, weil auch Joost zum Beispiel ist MD bei Jan Delay. Mhm. Und da habe ich mich, und ich habe mir auch fest vorgenommen, dich das zu fragen, weil also ich mich auch gefragt habe, warum du, was musstest du machen als MD und was waren die Qualitäten, die dich dafür qualifiziert, aber in seinen Augen auch qualifiziert haben?
Also ich meine, es ist eigentlich eine einfache Sache. Im Prinzip, ich sag immer im Prinzip, das höre ich jetzt mal auf mit im Prinzip. die Sache ist, eine Band irgendwie zusammenzuhalten und zu sagen, hier, mach dein Ding, wir spielen die Musik jetzt und es muss das Beste rauskommen. Das ist der eine Faktor, wenn man ND ist. Also man muss versuchen, die Leute im Prinzip schon wieder. Die Leute, man ist eigentlich Coach. So
ein bisschen regisseurmäßig?
Ja.
Also die Leute sie sein lassen, sie trotzdem in die Spur bringen und dabei aber so motivieren, dass sie eigentlich irgendwann gegen die Wand hauen.
Genau, so kann man das sagen. Und ich meine, man muss natürlich ein musikalisches Verständnis haben, wie man dann so ein, sage ich jetzt mal, zum Beispiel programmierte Sachen oder im Studio entstandene Sachen live rüberbringt. Der Xavier kannte mich natürlich von verschiedenen Bands auch und hat gesehen wahrscheinlich, dass ich halt mich da einbringe und verstehe, wie man Musik live rüberbringt. Und das habe ich dann einfach auch durchgezogen. Ich meine, ich habe den jetzt, den Mitmusikern jetzt nicht unbedingt Charts vorgelegt oder denen gesagt, hier spiel diesen Part genauso wie auf der Platte, sondern wir haben uns das auch wieder im Proberaum erjammt. Bis zum gewissen Grad, wo wenn es dann zu sehr in der andere Richtung ging, habe ich gesagt, nee, lass uns doch wirklich patternmäßig denken. Und lass uns im Prinzip den Song so hinkriegen, dass das eine Weiterführung von einer CD-Version ist. Genau, und das hat immer funktioniert. Also ich habe gesagt, jeder soll sich selber um seinen Part kümmern. Wir schmeißen dann alles zusammen bei der Probe und entscheiden dann, welche Funktion die Gitarre spielt, welche Funktion der Bass spielt. Und ich meine, es ist ja so, du spielst ja natürlich erstmal den Song so, wie man ihn hört, aber irgendwann wird es ja dann zum eigenen Ding, so für jeden. Und das muss halt einfach gespielt werden in der Band und dann läuft es auch. Ja.
Und du hast diese Funktion jetzt in der Xavier Naidoo Band. Das ist so lustig, weil ich war bis eben gerade mir total sicher, dass es die Solo-Karriere von Xavier Naidoo erst gab und Söhne Mannheims dann später so ein.
Ist auch richtig, weil die Solo-Karriere ging ja los mit 3P.
Stimmt, die ging auch mit frei. Ach ja. Und da gab es auch schon eine Solo-Platte bei 3P
von ihm. Ja, ja.
Ha, alles klar.
Genau. Gut. Diese Band war aber dann nicht die gleiche, die danach kam. Also die war die Sabrina Settler Band.
Mhm, so. Alles klar.
Da war der MD der Ali, Ali Neander, von dem wir schon vorhin gesprochen haben. Und wie gesagt, da durch die Geschichte, dass sich Moses und Xavier auseinander dividiert haben, musste natürlich wieder eine neue Band her, damit er seine Solo-Geschichte weiterführen kann. Gut. War eine neue Band, wir hatten dann irgendwie, oder er hatte dann schon Musiker ausgedeutet und so weiter. Und es ging los, wir haben getourt. Im Prinzip war es dann wirklich auch so, muss sagen, eine Tour Söhne Mannheims, 3 Wochen dann Proben für Xavier. Also es ging im Prinzip immer so hin und her.
Naja, und ich meine ganz ehrlich, der musikalische Erfolg beider Projekte ist Geschichte. Also man kann das einfach, also man konnte das damals, weil das war ja omnipräsent, es war einfach immer da, es war in Filmen, also zu Fußball-WMs und so weiter und so fort.
Genau.
Du hast, I'm sorry for pushing, ich muss aber ein kleines bisschen pushen, weil wir so fantastische Details rausgearbeitet haben, die man nirgendwo lesen kann. Wikipedia, bitte diesen Podcast einfach verlinken, einfach verschriftlichen verlinken, dann habt ihr ein bisschen vernünftiges Dokument da liegen. Du hast noch, also auch in der Zeit, ich weiß, dass ich extra Platten deswegen teilweise gekauft habe, du hast zum Beispiel mit dem Elektroprojekt Schiller, oder mit Schiller ist ja die Person, aber so heißt auch das Projekt, ziemlich viel gemacht. Du hast, du bist natürlich immer noch unterwegs. Du warst jetzt gerade auf Tour mit Barclay James Harvest beispielsweise, für die du spielst. Du hast, ich habe es vorhin gesagt, ein paar tolle Platten gemacht im Fusion-Bereich mit den unter anderem mit den ehemaligen Gästen dieses Podcasts, mit Markus Demel in verschiedenen Formationen auch. Du hast bei Arrowhead gespielt und du hast mit ihm und Frank Itt und einem Keyboarder auch noch Electric Outlet, die Fusion Band gehabt, oder was heißt, hast gehabt, irgendwie, also so ist, glaube ich, so, gibt es so, spielt gerade nicht, vielleicht spielt es mal wieder irgendwann ne? Also hast auch in den Bereichen ja auch Bereiche, über die man dann zumindest aus deiner Vita immer gar nicht so oft was mitbekommt, aber du spielst ja, also man kennt dich vor allen Dingen als diesen eben eleganten Pop-Drummer, der bei Söhne und bei Xavier Naidoo gespielt hat und wo man ja, wie gesagt, also Hand hoch alle Drummer, die nicht, den geht davon aus, Beat schon mal irgendwie gespielt haben. Aber eben in diesem Fusion-Bereich bist du irgendwie auch ganz stark unterwegs und da sieht man deine technische Brillanz auch noch umso mehr. Du hast eine eigene Solo-CD, Flying Days, 2017 rausbekommen, mit einer tollen Besetzung mit dem Bassisten Klaus Fischer. Ich glaube, der hat die auch produziert, habe ich das?
Oder nee, die habe ich eigentlich.
Naja, ist ja eine Solo-CD. Blöde Frage eigentlich. Aber mit Klaus Fischer, was mich besonders sehr freut, mit Jesse Milliner und mit dem Trompeter Jo Kraus. Hört euch mal an, Leute, man kriegt die im Augenblick nicht online. Vielleicht ändert Ralf das nochmal irgendwann. Wir werden sehen.
Werde ich tun.
Sehr gut. Ich habe eine, so eine Side-Notiz, das habe ich irgendwo, ich glaube, in einem Interview mit dir gelesen, das wollte ich nochmal kurz nachhaken. Du sagst irgendwann in irgendeinem Interview, dass deine Lieblingsband oder eine deiner Lieblingsbands, eigentlich nehme ich jetzt ein bisschen das Freundebuch vorweg, egal, ich sag's trotzdem, Tedeschi Trucks ist.
Unter anderem. Vorher kommt aber Steely Dan.
Ah, okay. Aber sagen wir mal die Bands, die man derzeit noch live sehen kann, weil dazu gehört Tedeschi Trucks. Steely Dan wird man leider so nicht mehr sehen können.
Ja, wegen dem Gitarristen.
Genau.
Aber trotzdem gut.
Unbedingt. Ja. Selbstverständlich. Aber bei Tedeschi Trucks ist mir sofort eingefallen, das ist eine Band, die ich Ewigkeiten nicht auf dem Schirm hatte. Natürlich kannte ich irgendwie Derek Trucks, seine Frau Susan Tedeschi hatte ich nicht so auf dem Schirm und die beiden zusammen sind eben die beiden sind die Bandleader mit einer sehr, sehr großen Band, unter anderem, und deswegen dachte ich, einer Band, die mit zwei Schlagzeugern spielt und zwar auf so eine ganz abgefahrene Art und Weise. Ich habe die 2019, glaube ich, live gesehen und war total, muss ich sagen, sehr geflasht. Die haben einen Schlagzeuger, also sehr klare auch so Rollen im Schlagzeug. Richtig. Der eine Schlagzeuger ist so der Groove-Schlagzeuger, der immer durchballert und der die Steady Groove spielt. Tja, und dann gibt's den anderen. Was macht der? Wie würdest du das beschreiben, was der macht?
Naja, gut, also ich habe einige Live-Gigs gesehen, habe auch schon einige Platten gehört. Man hört im Prinzip, dass ein Schlagzeuger führt. Das kann auch mal durchaus der andere sein. Und der andere spielt patternmäßig ähnlich. Und die Mischung im Prinzip ist, dass der eine das Ganze noch mal doppelt oder, wie soll ich sagen, es wird zum Percussion-Drama.
Ja, ne, der macht oft auch so, der hat dann mal, spielt dann einfach nur mal Swells auf den Becken. Richtig. Oder spielt so ganz leise Tom-Pattern und ist, und was ich so faszinierend fand.
Was man auch nicht machen kann als einzelner Schlagzeuger.
Auf gar keinen Fall. Richtig. Nee, auf keinen Fall. Und was ich so faszinierend fand, war, dass dieser Typ, also dieser, der leisere Schlagzeuger, nenne ich ihn mal, immer unglaublich zurückhaltend gespielt hat, teilweise partweise gar nicht gespielt hat, dann wieder seine ganz leisen, sanften Sachen, die man immer nur so ganz unterschwellig mitbekommen hat. Und interessanterweise, vom Publikum aus, hatte ich schon den Eindruck, dass er immer der Gefeiertere war. Weil wenn er dann gab es mal einen Song, wo er alleine richtig auch Beat gespielt hat, ich glaube, da hat der andere gar nicht mitgespielt. Und als der Song dann durch war, wurde der abgefeiert ohne Ende. Also das war so, der hat immer so Understatement betrieben. Und war aber so ein bisschen in der Groove-Section eigentlich der heimliche Star. Ich fand, das war super. Also Leute, Tedeschi Trucks Band mal zu sehen, ist gar nicht so einfach. Die spielen nicht so oft und die Karten sind auch meistens nicht total für geschenkt. Aber es lohnt sich total. Also faszinierendes.
Darf ich kurz einhaken?
Gerne.
In dieses Thema. Ich meine, ich war schon immer jemand, der oft mit einem anderen Schlagzeuger gespielt hat.
Deswegen fand ich diese Verbindung auch so passend. Aber Söhne Mannheims.
Also vorher schon, Komatsu Baumaschinen GmbH.
Ah, hast du auch gesagt, stimmt, zwei Schlagzeuger. Genau.
Der Erwin Ditzner heißt der dann Könnt ihr mal googeln. Also der hat auch recht schöne Vita und so. Mit dem kam ich auch super klar. Also wie gesagt, Komatsu, Söhne, Schiller.
Schiller war der auch zu zweit, stimmt.
Richtig. Weil, ja, das hat sich halt, das ergibt sich dadurch, dass im Prinzip, wenn man CDs macht, dann gibt's natürlich immer mal noch einen Shaker, Swell, so wie du sagst. Es ist super komfortabel, zwei Schlagzeuger zu haben. Entweder ein Schlagzeuger oder ein Perkussionist. Wenn die beiden Schlagzeuger im Kopf haben, dass sie nicht unbedingt immer führen müssen.
Das finde ich das Schwierige, weil es ist ja wirklich eine Ego-Sache. Man muss das können, man muss das abkönnen. Man ist als Schlagzeuger jetzt nicht unbedingt gewohnt, mit einem anderen Schlagzeuger zu spielen.
Richtig.
Das muss man schon, das ist eine Persönlichkeitssache, oder?
Ja, aber im Prinzip geht es um, ich muss aufhören mit im Prinzip. Es geht ja um Musik. Also so sehe ich das. Und die Musik braucht es und braucht es. Und manchmal braucht es nur ein Beat. Manchmal braucht es dann Percussion im Sinne von Swells oder vielleicht noch eine Hi-Hat, die noch ein bisschen diffiziler ist als die Steady. Und das macht es eigentlich aus. Ich spiele gerne mit einem anderen Drummer, wenn er weiß, was er zu tun hat.
Mhm.
Und die Sache mit dem eigenen Ego, die ist ganz einfach zu lösen. Es gibt Stärken von jedem Schlagzeuger. Im Genrebereich, welche Beats er wirklich gut kann. Und wenn man das weiß in der Band, dann sagt man, okay, du spielst Main, du spielst diesmal drumrum. Wenn es dann eine leichte Nummer ist, also wenn der eine Schlagzeuger eher der Steady-Trommler ist und der andere eher der Diffizile, sage ich jetzt mal. Das ist doch super eigentlich. Du hast bei den Steady-Songs hast du denjenigen, der das gut kann und der andere macht die Percussion-Sache.
Mhm.
Oh. Und dann umgedreht ist es so, dass wenn jetzt diffizile Geschichten passieren, leichte Dinge, dann ist der andere Schlagzeuger gefordert und der andere muss einen Sidestick spielen oder was auch immer, keine Ahnung, Shaker und Sidestick. Also das ist, macht Musik.
Ich nehme das mal als Aufforderung, liebe Leute, denkt mal ein bisschen out of the box, nicht immer nur ein Schlagzeuger, es könnte spannend sein. Mehr davon.
Mhm.
Ralf, wir müssen ganz langsam auf die Schlusskurve einbiegen, aber vorher würde ich gerne noch ganz kurz ein Thema anreißen und ich möchte vorher explizit sagen, dass es das kein Werbeblock sein soll. Trotzdem müssen wir ganz kurz über eine Sache sprechen, die jetzt in diesem Moment, wo wir aufnehmen, eigentlich noch gar nicht so richtig draußen ist.
Mhm.
Wenn der Podcast aber rauskommt, nämlich Ende April, wird das schon bekannt sein. Du hast nach 32 Jahren deine Schlagzeugmarke gewechselt.
Ja.
Nach 32 Jahren Yamaha. Und nochmal, es geht jetzt weder um Werbung für das eine noch Bashing des anderen, aber es interessiert mich einfach. Du bist jetzt nach 32 Jahren Yamaha zu Gretsch gewechselt. Einer der Umstände, dem ich es verdanke, dass wir uns heute unterhalten können. Und ich wollte einfach mal, sagen wir mal so, du bist jetzt von Yamaha auf Gretsch gewechselt, ich sag's nochmal, und ich stelle mal die Markus-Lanz-Frage. Was macht das mit dir?
Es beflügelt mich.
Ja.
Ja, also ganz platt gesagt. Na, sag mal, es ist wirklich, ich bin ein Yamaha-Trommler gewesen lange. Aber nachdem dann Corona kam und ich auch schon vorher so gedacht habe, mal sehen. Vielleicht sollte ich doch mal ein anderes Set spielen, einfach mal um, wie, das ist ja so, wenn man sein Werkzeug wechselt, dann gibt es ja durchaus dann auch wieder neue Ideen, neuen Input, neues Gefühl so. Und ich habe eigentlich immer schon damit geliebäugelt, Gretsch zu spielen, weil wenn man sich überlegt, wie lange das Set schon gibt und
140 Jahre.
Ja, genau. Und ich das auch schon immer mal gespielt hatte, auch in meiner Yamaha-Zeit, habe ich so gedacht, ah, eigentlich ist das Set genau das, was ich nochmal spielen müsste, um, keine Ahnung, einfach mal non-step eine andere Sache zu erleben. Es ist eigentlich ganz einfach. Der Sound macht die Musik. Und ich spiele jetzt schon ewig Schlagzeug und habe auch vor Yamaha schon andere Drums gespielt, habe andere Becken gespielt. Das ist immer ein Prozess, das weiß jeder. Und jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich einfach jetzt mal Gret spielen muss, weil ich es gut finde.
Actually ist das ja der beste Grund eigentlich, den man nennen kann. Leute, das heißt, haltet die Augen offen. Ich finde es auch noch echt ungewohnt, aber ich habe, deswegen sitzt 3-4, wir haben in den letzten Tagen viel im Videostudio zusammen abgehangen und Dinge aufgenommen, die ihr auch bald sehen könnt. Und es macht total Spaß, Ralf mit seinem neuen Werkzeug arbeiten zu sehen.
Mir auch.
Insofern seid mal gespannt, was da kommt. Ralf, was sind denn jetzt mal so ganz kurzfristig, also so, hast du Pläne für die nächste Zeit? Was können wir so von dir erwarten? Du warst jetzt gerade, habe ich schon gesagt, on Tour mit Buckley James Harvest. Das wird auch wahrscheinlich im Laufe des Jahres, wird man euch wieder live sehen. Was gibt's so, gibt's konkrete Pläne, Ideen, die du hast?
Ja, auf jeden Fall. Also zum einen bin ich wieder bei den Söhnen Mannheims schon länger. Ich war mal kurz weg.
Ich bin da mal kurz weg.
Ich bin mal kurz weg, jetzt bin ich wieder da. Während Corona lief nicht viel. Haben aber in der Zeit relativ viel Songs geschrieben, haben die dann auch rausgebracht und jetzt in der Corona-Zeit habe ich natürlich auch mein eigenes Studio so mehr oder weniger forciert und Zeug aufgenommen und ich merke halt, dass da auch sehr viel Potenzial noch ist und ich da ganz gut zurechtkomme da im Studio und meine eigene Drum-Performance auch aufnehme. Das klingt ein bisschen blöd, wie auch immer. Hab also für Söhne Mannheims gearbeitet, arbeite weiter daran an diesem Projekt. Es gibt eine Neuformation, ein paar Sänger sind weg, unter anderem der Xavier ist nicht mehr bei. Und wir sind dran, wir haben gerade auch schon eine CD jetzt fast fertig, waren dazu auch im Zanki-Studio. Werden Gigs spielen und versuchen natürlich auch in der Tournee zu spielen. Das muss es alles wieder anlaufen, so. Ansonsten habe ich während der Corona-Zeit sehr viel alleine für mich gearbeitet und habe sehr viel Elektrozeug aufgenommen und auch bespielt mit dem Drum. Ich schätze mal, ich brauche noch ein bisschen, aber ich werde es dann rausbringen, ob es jetzt unter Ralf Guske rauskommt oder unter einem anderen Namen, weiß ich noch nicht so genau. Das ist so das zweite Projekt, was ich forcieren möchte. Es gibt noch Pläne für ein anderes Projekt, wo ich dann eher, sagen wir mal so, es soll kein Drummers Music sein, sondern ich bin da dran, habe mich natürlich auch aufgenommen, aber habe dann die Drums sehr, sehr als Sample basierend benutzt und habe mein neues Spielzeug entdeckt mit Live Ableton und da gibt es auch so eine, habe ich noch so was im Kopf, was unbedingt raus muss, also Festplatten sind voll. Ich muss gucken, dass das jetzt mal da vom Tisch kommt. Ja.
Das klingt nach richtig Output in dieser Zeit.
Also, ja.
Wir lassen dir Zeit. Wir,
ja, ja.
Wir mailen dich jetzt nicht an, wann kommt's. Aber wenn ich gerne wissen möchte, wann kommt's, können die ZuhörerInnen das irgendwie, bist du irgendwie auf...
Ich hoffe noch dieses Jahr.
Kriegt man das irgendwie mit? Wirst du das auf Insta posten oder so, Leute? Dann Ralf da folgen, dann kriegt ihr das nämlich mit, aber über uns kriegt ihr es garantiert auch mit, weil wenn Ralf irgendwann mal sein nächstes neues Solo-Zeug reinhaut, dann könnt ihr euch sicher sein, dass wir uns ja auch nochmal ins Studio greifen, dann wird er uns das hier auch nochmal vortrommelt. Ralf, es gibt diese eine Sache in diesem Podcast, wo jeder Gast durch muss, und zwar das berühmt-berüchtigte Drum-Talk Ah, mir fällt gerade auf, hoffentlich. Ich bin gespannt. Ich möchte mal wissen, ob ich heute schon irgendwann Tontalk gesagt habe. Wir hießen vor kurzem noch Tontalk. Ich habe mich noch nicht ganz umgewöhnt. Das berühmt-berüchtigte Drumtalk-Freundebuch. Du weißt noch, was ein Freundebuch ist. Das fantastische Werkzeug, wenn man damals in der neuen Klasse mal Leute kennenlernen wollte oder sie ehren wollte. Das wäre immer eine große Ehre, in ein Freundebuch schreiben zu dürfen. Und du hast jetzt die Ehre, in unser Freundebuch zu schreiben. Es sind ganz einfache Fragen. Naja, teilweise ganz einfache Fragen für einen erwachsenen Menschen. Bist bereit?
Klar.
Dann kommt hier das Drumtalk-Freundebuch mit Ralf Guske. Mein Name.
Ralf Guske.
Mein Spitzname.
Ralle.
Meine Haarfarbe.
Dunkelbraun.
Mhm.
Noch.
Boah, ja, es geht langsam ins Melierte.
Ja, klar.
Es wirkt edel. Meine Augenfarbe.
Grau-grün.
Meine Lieblingsstadt.
Tick, 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 tick. Barcelona.
Oh ja, gute Wahl. Sehr schöne Stadt. Wir haben gestern kurz darüber gesprochen, in einem Punkt sehr ähnlich Mannheim, nämlich die einzigen beiden europäischen Städte, die diese konstruierte, quadratische Straßenaufteilung haben. Mhm. Wunderschöne Stadt. Mein Lieblingsfach in der Schule.
Es war eine Zeit lang Physik und dann war es irgendwann Musik.
Komisch. Lieblingslehrer oder Lehrerin?
Meinst du jetzt früh oder spät?
Keine Ahnung, hier steht Lieblingslehrer, keine Ahnung, weiß nicht. Mhm.
Klassenlehrerin Frau Nolle.
Frau Nolle, welche Klassenstufe war? Also war das Grundschule oder weiterführende? Oder?
Grundschule.
Grundschule.
Ich war total verliebt.
Ah, das sind so. Muss ich auch wirklich sagen, das sind immer so die. Ich hatte ein paar tolle LehrerInnen so in meiner Schulzeit, aber so die ersten Grundschullehrer, wenn die gut waren, oder auch wenn die nicht gut waren, erinnert man sich, das vergisst man, glaube ich, nie.
Ja.
Und auch den Namen nie. Schöne Grüße, Herr Keil. Lieblingsfarbe.
Lieblingsfarbe. Blau.
Mhm. Ich habe gerade so ein bisschen geguckt und dachte, ja, es könnte blau kommen.
Ja, siehe auch neues Scratch-Set.
Mm. Dazu müsst ihr aber erstmal live zu Ralfs Live-Konzerten gehen. Lieblingstier?
Hund.
Aha, immer wieder interessant. Team Hund, ich bin ja Team Katze.
Mhm.
meine Hobbys. Mhm. Musik zählt nicht.
Ja, das ist wirklich wie in diesem Buch.
Total, oder?
Radfahren.
So gemütlich Radfahren oder machst du richtig Sport?
Mountainbike.
Ja, richtig
Mountainbike. Schön, Berg hoch, Berg runter. Schwimmen, auf jeden Fall. Also mit Live Ableton rummachen, aber das zählt ja nicht.
Nicht richtig. Aber ich finde ehrlich gesagt, also Leute, wenn ihr wissen wollt, wie man mit fast 60 so aussieht, aussieht wie Ralf Guske, Mountainbike, Schwimmen, Schlagzeug spielen.
Eine Sache noch.
Ja.
Ich war, glaube ich, sagen wir mal so, ich glaube, ich habe erst mit 35 angefangen, Sport zu machen.
Tatsache, ja. Okay. Vielleicht muss man es so machen.
Weiß nicht. Genau.
Ich esse am liebsten
Fisch. Ah, gut, schwierig zu sagen. Jetzt sind wir wieder bei einem Punkt. Ich bin natürlich ein absoluter Freak, was die asiatische Küche angeht. Und habe auch, sage ich jetzt mal, ein bisschen Ahnung von Curry machen und so. Also Curry ist auf jeden Fall mein Ding. Fischcurry ist es. Zum einen Fischcurry, zum anderen Spaghetti Bolognese.
Zack, das kann man super da reinschreiben. Ich trinke am liebsten.
Naja, eigentlich Bier.
Hm.
Aber auch Wein.
Hm.
Punkt. Ah. Ich würde mal sagen, Bier, Gin Tonic und dann kommt Wein.
In der Reihenfolge.
Hm.
Unsere Abende liegen schon hinter uns, Ralf, den nächsten, aber dann weiß ich es fürs nächste Mal. Jetzt muss ich zugeben, ich glaube, die nächste Frage ist eine der gemeinsten, aber hey, sie steht in diesem Buch. Lieblingsmusiker in oder Band?
Instrumentenspezifisch? Nee. Lieblingsmusiker? Naja, gut, soll ich mal Band sagen? Hm? Da sind wir ja schon wieder beim Punkt. Steely Dan. Hm. All-time favorite.
Was macht die aus für dich?
Songs.
Ja, ne?
Songs und Beats und Harmonie.
Ich wette, ich könnte, steht hier nicht drin, aber ich wette, ich könnte die Lieblingsplatte erraten. Dann würde ich, also ich würde auf, ich würde auf Asia tippen.
Kommt gut hin, ja. Auf jeden Fall Asia und Pretzel Logic.
Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich Pretzel Logic sage oder Asia, aber also, nee, einfach weil auf Asia ist. Mhm. Dieser fantastische Song mit Schlagzeugsolo von Steve Gadd, müsste ich eigentlich Asia sagen. Ja. Lieblingsbuch.
Lieblingsbuch. Wie heißt es wieder? Kunst der Langsamkeit? Nee. Von Nadolny. Stan Nadolny, Die Entdeckung der Langsamkeit.
Klingt nach einem Buch, das ich mal lesen sollte. Merke ich mir. Mhm. Hast du einen oder eine Lieblingssportler oder Sportlerin? Mhm. Bist du sportinteressiert?
Guckst ja, klar. Mhm. Der Nowitzki.
Sehr gut. Dirk. Mhm.
Würde ich schon sagen.
Ja, ich finde, den kann man sehr, wie man... Wahnsinnig erfolgreicher Sportler, ich glaube, einer der erfolgreichsten Sportler der Welt überhaupt. Und ziemlich sympathischer Typ, finde ich.
Ja,
ich
und wer hat es auch wirklich hingekriegt, glaube ich, so zu bleiben, wie er mit 18 oder mit 15 war.
Was ziemlich abgefahren ist, ja. Wenn man irgendwann so wird das Größte erreicht, was man in seiner Sportart erreichen kann, erfolgreich in der NBA zu spielen. Und muss man einfach mal sagen, schweinereich zu werden. Hm. Ich finde aber auch, also ich mag den. Ja. Sehr gute Wahl. Hm. Hast du einen Lieblingsfilm oder eher vielleicht eine Lieblingsserie?
Auf jeden Fall beides. Also Matrix.
Ah ja. Gesuchtet.
Genau. Auf jeden Fall, weil sehr vielschichtig und verschiedene Ebenen.
Die Trilogie oder Matrix 1?
Matrix 1 natürlich. Hm. Die Trilogie, das wird immer... Sagen wir mal, also schon Matrix 1 ist der beste Film von den dreien.
Ja.
Und Serie muss ich leider zwei sagen. Also zum einen ist es Fargo und zum anderen ist es, wie hieß das dann nochmal? Mit 6 oder 7 Staffeln. Game of Thrones.
Du bist Game of Thrones-Gucker. Ich habe noch nicht eine Folge geguckt, weil ich ein bisschen Angst davor habe, dass ich in den Moloch hineingesogen werde und nicht mehr aufhören kann.
Mhm. Super.
Ja? Mhm. Okay, ja, irgendwann muss ich mich da vielleicht... Ich meine, jetzt ist es ja ziemlich sicher wirklich vorbei. Also man kann sich jetzt sicher sein, jetzt kann man es... bist du zufrieden damit, wie die Serie aufgehört hat? Ich habe häufig gehört, dass es da Unzufriedenheiten gibt und so.
Also ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt vorstellen... würde, ich müsste das Ende schreiben.
Schlimm, ne?
Oh, das die Arme. Ist, eigentlich, ich hätte es gut gefunden, wenn es noch ein bisschen offen geblieben wäre, weil dann hätte man im Prinzip, bin ich wieder im Prinzip, hätte man ja jeden Einzelnen beleuchten können und weitere Serien über diese Person machen können.
Ja.
Aber weiß, vielleicht passiert es ja noch.
Naja, ich könnte mir vorstellen, die ein oder andere Produktionsfirma würde das lukrativ finden. Insofern. Eine sehr schöne Frage für Kinder im Alter, für die dieses Freundebuch gemacht ist. Eine sehr interessante Frage für Menschen fortgeschrittenen Alters. Das möchte ich mal werden.
Erwachsen.
Gute Antwort. Punkt. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
Naja, also ich brauche Musik. In welcher Form auch immer. Es muss
glaube, du kannst, also da gibt's WLAN, du kannst einfach einen Laptop mitnehmen und dann Musik hören.
Ja, Laptop möchte ich gar nicht mitnehmen. Vielleicht gibt's mal ein fortschrittlicheres Ding, wo man im Prinzip noch sagen muss, das und das hätte ich gern. Gut, Alexa muss auch nicht sein.
Aber sonst kannst du dich, ich weiß gar nicht mehr, wer war es denn, also ein paar meiner Podcast-Gäste sind ja schon auf der einsamen Insel und es hat auch schon jemand Platten und Plattenspieler mitgenommen. Mhm. Vielleicht könnt ihr euch dann da zusammensetzen.
Also ganz ehrlich, Platten und Plattenspieler ist sehr gute Wahl, weil ich finde eigentlich die Tatsache, dass man sich entscheiden muss, die Haptik zu haben, irgendwas, irgendwie so ein Ding rauszuholen, ein schönes, großes Foto zu haben und dann halt auch während im Musik hören, Bilder angucken oder lesen oder was. Es ist super.
Mhm. Fühle ich sehr.
Und auch in Häppchen. Also wenn ich jetzt eine Library habe, MP3-Library oder gut, das Sound wollen wir uns gerade mal weglassen. Das ist oft too much. Also 20 Minuten ist immer schön. 30 Minuten ist auch noch gut. 40, 50 Minuten wird es dann schon schwierig, weil das Gehirn tickt so ein bisschen aus.
Wir kommen zur vorletzten Frage. Das mag ich überhaupt nicht.
Menschen, die sich im Vordergrund spielen müssen.
Oder begegnen einem im Musikbusiness aber nicht so viele.
Nee, gar nicht. Alles jovial.
Ja, absolut. Normalerweise, die letzte Frage gewissermaßen, das ist keine Frage, geht normalerweise an den Menschen, dem das Freundebuch gehört. In diesem Fall natürlich geht es an die Drum Talk Community. Das wünsche ich euch.
Ich wünsche euch auf jeden Fall Kreativität im Leben und einen Fokus. Und ganz viel Glück dabei.
Das war ein wundervolles Gespräch. Es war ein viel längeres Gespräch, als ich gedacht hätte. Und ich freue mich jedes Mal, wenn es am Ende so passiert. Und wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Wir werden uns sehen. Vielen, vielen Dank, Ralf Guske.
Danke dir. Bis bald.
Ja, bis bald. Hoffe ich. Wir hören uns demnächst wieder im Drum Talk. Und bis dahin schließe ich mich Ralf an. Viel Kreativität und Glück für euch. Und bis zum nächsten Mal. Denkt noch schnell an die Bewertung und den netten Kommentar. Danke, macht's gut, euer Ben.